Okay, hey, ich möchte heute euch mit hineinnehmen in eine spannende Geschichte. Aber bevor wir loslegen, ich muss mich entschuldigen. Und zwar, es ist so, wenn ihr mich kennt, wisst ihr das vielleicht, oder wer mich öfters sieht, der hat es vielleicht schon mitgekriegt, ich bin sowas von stolz. Also ich muss mich da immer ein bisschen zurückhalten, weil ich bin stolz auf meine kleinen Mädels. Also ich habe drei süße Töchter, sie sind 8 Jahre und 6 Jahre, also Zwillinge mit 8, eine kleine mit 6. Und ich liebe es einfach, von ihnen zu erzählen und Bilder zu zeigen und so. Ich mache das schon reduziert, weil ich weiß, das geht den Leuten auf den Wecker, wenn du immer von anderen Leuten die Kinder siehst und die Geschichten hörst, was der kann und so. Das ist auch völlig bescheuert, also ich gebe es zu. Aber ich liebe es, ich liebe meine Kinder und das ist einfach schön zu erzählen, was die alles können und was die entdecken. Und ich war letzt so richtig stolz auf sie. Und zwar, ich komme so in unser Esszimmer und das sind meine beiden Mädels, wie das heute so ist, jeder hatte so irgendwie so ein Tablet und hat sich ein YouTube-Video angeschaut. Also, und zwar ein YouTube-Beauty-Tutorial. Und noch besser, ein Do-It-Yourself-Tutorial YouTube-Video-Teil. Also, mit anderen Worten, ein Erklärungsvideo, wie man sich Labello-Stift selber färbt. Cool, oder? Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Meine Kinder wussten es und die haben angefangen plötzlich, alle, also die eine, die hat irgendwie Grün-Schleim-Video angeguckt und die andere das Labello-Video. Aber für uns ist jetzt nur Labello-Video wichtig. Grüner Schleim, anderes Thema. Auf jeden Fall, meine Mädels sitzen da und machen sich irgendwie, also es ist eine Anleitung, man nimmt Labello, man schmilzt den ein, dann nimmt man Lippenstift, schmilzt ihn ein, alles in die Mikrowelle rein, 30 Sekunden, funktioniert nicht, also 3 Minuten, 900 Watt, man hat Angst, Hilfe, hoffentlich explodiert das nicht. Nebendran die Tochter mit dem Schleim, was die da alles reingemischt hat, die hat meine komplette Rasierschaum, alles rein, Natronlauge oder sowas, Natronbackpulver, ja. Waschmittel und was war noch? Kleber? Also ich habe mich irgendwann gefragt, ob es explodiert, wenn sie so weitermacht. Die hat da umgerührt. Und die andere ist mit ihrem Lippenstift-Färbe-Projekt immer wieder das YouTube-Video an und ich sitze so daneben und denke, boah, wie cool, Mensch. Als ich klein war, ich habe halt irgendwie so Bilder gemalt und Lego gespielt, aber ist es nicht cool, Mensch? Ey, schau mal, ich finde es irgendwie stark, oder? Findet ihr das auch cool? Also, dass die da einfach so in Gedanke kommen, ich mache mir jetzt so einen bunten Labello-Stift und selber irgendwie und mische Zeug zusammen und die waren voll dabei. Mittendrin klingelt es an der Tür. Carsten steht da und sagt, Heiko, ich brauche irgendwas, wollte sich was ausleihen. Und genau in dem Moment, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ziemlich genau in dem Moment, macht es plötzlich einen Riesenschlag. Ich war gerade dabei, Carsten zu erzählen, so, ey, cool, schau mal meine Mädels, wie die es drauf haben. Die machen sich bunten Lippenstift. Ey, ist es nicht cool? Oh, meine Kinder sind so ein, oh, wunderbar. Intelligent und was die alles können. Grüner Schleim, roter Lippenstift, Hammer. In dem Moment macht's Bang und ich wusste, jetzt ist irgendwas schiefgegangen. Ich komme in die Küche und das rote Lippenstift-Projekt lag auf dem Boden. Die Schüssel aus der Mikrowelle, 3 Minuten, 900 Watt, ist auf den Boden gefallen in 1000 Scherben und dieser Lippenstift Labello-Mischung, warm, flüssig und so weiter, klebrig, hat sich in der ganzen Küche verteilt. Am Schrank, am Kühlschrank, auf der Tochter, hier so den Arm runter, auf dem Boden, die weißen Schränke, alles im Psst. Ich habe nur zu Carsten gesagt, nimm den Koffer und geh. Das sind nicht meine Kinder. Vergiss alles, was ich dir gesagt habe. Und das ganze Ding, die ganze Freude, der ganze Stolz, ich habe nur gedacht, oh Mann, diese bescheuerten Kinder. Was man halt so denkt, also, oh Mann, können die nicht aufpassen? Können die nicht einmal Lego spielen? Und dann sitze ich da in meinem Frust, die Kleine weint, also so aus dem Stand, Tränen, alles, Auflösung. Also irgendwie ist schon, die lernen das so früh, einfach auf Knopfdruck, alle Emotionen da. Ich werde nie wieder Lippenstift haben, mein bester Labello habe ich dafür geopfert, alles kaputt, meine Schwester. Schwester ist schuld. Ich stehe da, kleines Mädchen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ich muss den Schrott hier wieder aufwischen. Wer weint mit mir mit? Und ich habe versucht, so ein bisschen das ganze Ding wieder in den Griff zu kriegen. Kennt ihr solche Situationen? Kennt ihr das, wenn irgendwie, also ich glaube, du brauchst keine Kinder zu haben, um sowas zu erleben. Es kann einem auch selber passieren, wenn man ein bisschen talentiert im Schusslig sein ist, dann geht es auch alleine. Und das Beste war noch, ich habe gerade alles aufgewischt und es war Samstag, Putztag. Kommt meine Frau die Tür rein und sagt, Schatz, ist das alles, was du die ganze Zeit gemacht hast? Ernsthaft? Nur den Boden so ein bisschen was nass aufwischen? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Und ja, das war mein Samstag. Oh Mann, wie bescheuert. Und ich war so stolz auf meine tollen Mädels. Und ich hätte sie würgen können. Darf man ja nicht, aber... Und ich saß so ein bisschen da in diesem Selbstmitleid. Oh Mann, alles geht schief. Warum muss ich das jetzt? Warum? Hey, das ist doch jetzt meine Zeit. Und dann kommt auch noch meine Frau. Ich muss jetzt hier putzen und den ganzen Schrott. Und warum? Gott, warum strafst du mich? Hilfe. Ja gut, so extrem war es nicht. Aber es war so ein richtiger Frustmoment. Und ich glaube, jeder von uns kennt so Frustmomente. Und wenn man ehrlich ist, wenn es dann rum ist, ist es ja gar nicht so schlimm gewesen. Es war irgendwie eine halbe Stunde und so. Es gibt eigentlich noch viel größere Frustmomente in unserem Leben. Es gibt noch viel größere Baustellen, wo wir da sitzen, wo wir weinen, wo wir leiden und so weiter, wo es schwerfällt. Das ist das Thema echte Probleme. Und ich habe uns ein echtes Problem mitgebracht und will uns da mal mit reinnehmen. Die Frage ist, was ist denn die Antwort auf echte Probleme? Vielleicht das schon mal vorneweg. Kennt jemand eine Bibelstelle dazu? Zu Probleme? So, wenn du auf dem Boden bist, die ganze Küche ist explodiert, was sagt uns die Bibel dazu? So schön fromm Vers. Ich habe uns was mitgebracht, könnt ihr euch merken. Römer 8, Vers 28. So, du sitzt auf dem Boden, Lippenstift überall. Und dann liest du diesen Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Hast du das schon mal gesagt gekriegt von jemand? In deinen Problemen, in deinen Umständen, in deiner Not, in deinem Zerbrochensein. Nicht, wenn der Lippenstift am Kühlschrank hängt, sondern in der echten Not. Ey, was bringt es dir? Gar nichts. Es ist frustrierend. Man fragt sich, hey, ja, ist ja schön, dass Gott sagt, die Bibel sagt es, alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Das ist eine Hammerzusage. Merkt ihr Römer 8, Vers 28. Aber ich glaube, wir brauchen einen kleinen Führerschein, um zu wissen, wie wir das damit richtig umgehen. Wie kriegen wir das hinein in unseren Problem, wo auch immer du vielleicht gerade stehst oder was du hinter dir hast oder wo auch immer. Wie passt das zusammen? Es ist die große Frage nach warum, wieso und wie und weshalb. Und es gibt keine Antwort. Manchmal kommen Leute zu mir, hey, du bist doch Pastor, du musst doch wissen. Pastor, warum? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber was sagt denn Gott dazu? Warum? Hab ich das verdient? Habe ich was falsch gemacht? Ich weiß nicht. Kennt ihr dieses Problem? Und dann hilft uns auch dieser Vers nicht unbedingt im ersten Moment. Die Frage ist, warum? Wieso? Ich habe uns jemand mitgebracht, eine Geschichte, die uns zeigt, wie man mit echten Problemen gut umgehen kann. Und zwar, sie steht in 1. Mose, Vers 22. Ist einfach zum Nachschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast, einfach vorne aufmachen, 22 Kapitel rüber und dann haben wir es. Und zwar ist es eine Geschichte, wo uns erzählt wird, dass Gott erprüft den Abraham. Abraham ist ein Mann Gottes, Gott hat viel mit ihm vor, hat ihm viel in sein Leben hineingesprochen und plötzlich kommt diese Geschichte mitten in sein Leben, in seine Umstände hinein. Da heißt es, dass Gott Abraham prüfte und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Okay, noch nicht spektakulär, aber jetzt kommt's. Er sagt, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh mit ihm in das Land Moria. Opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Also das ist ziemlich abgefahren, weil das ist Isaak, der Sohn von Abraham, den er lieb hat. Und irgendwie, es passt gar nicht zusammen. In der ganzen Bibel, also dass man Menschen opfert, war Gott immer ein Gräuel. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also das war auch immer die Herausforderung, weil die ganzen Völker haben das gemacht. Schrecklich. Babys geopfert, Menschen geopfert, um irgendwie die Götter zu beruhigen, zu besänftigen. Und Gott, von Anfang an, war das ein Gräuel. Aber hier in dieser Situation, ich habe darauf auch keine Antwort, also ich kann es dir nicht ganz erklären. Ich habe mal nachgeforscht, selbst Martin Luther hat gesagt, ey, keine Ahnung. Also da brauchst du mir nicht böse sein, wenn ich es nicht weiß. Aber es ist so eine Situation, Gott lässt es zu, Gott führt ihn da hinein und sagt, hey, ich möchte, dass du mir gehorsam bist und dass du hier das machst. Und dann, wenn wir weiterlesen, jetzt die spannende Frage ist, was passiert dann? Dann heißt es, da machte Abraham sich früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. What? Das ist die Antwort. Das ist echter Gehorsam. Abraham, ich glaube, der hat das überhaupt nicht kapiert. Der hat nicht kapiert, warum passiert mir das? Der hat keinen Pastor, aber wenn er zu seinem Pastor gegangen wäre, gesagt hätte, sag mal, Pastor, erklär mir mal, was das jetzt ist. Hätte man nicht beantworten können. Er wusste nicht, warum, wieso, was habe ich falsch gemacht, aber er ist einfach losgegangen. Ist es nicht stark? Der ist einfach los, er nahm seinen Sohn. Ich habe so überlegt, hey, wenn das Mose gewesen wäre, Mose hat einen viel einfachen Auftrag gehabt. Nimm mein Volk und bring sie raus. Das war kein Opfer, das war einfach ein Auftrag. Und er hat mit Gott rumdiskutiert, stundenlang. Aber Abraham hat so eine Herausforderung. Und das war sein geliebter Sohn, sein einziger Sohn, auf den Verheißung lag. Aber er war gehorsam, er ist losgegangen. Ich habe mir so überlegt, wie sieht es denn aus, als er losgegangen ist. Die Bibel ist ja manchmal ist irgendwie zu dünn, da fehlt irgendwie Geschichte. Es heißt dann, sie waren 3 Tage lang unterwegs, Abraham, seine 2 Diener und sein Sohn. Wie sieht so ein Trip aus? Was hat er ihm gesagt? Ey Sohn, weißt du was, wir machen Vater-Sohn-Wochenende, wird richtig gut. Darfst du sogar ein Feuer machen? Juhu! Sicher nicht, ne? Ich glaube, diese 3 Tage, die waren ziemlich hart für den Abraham. Der ist losgelaufen und wahrscheinlich hat sich der Isaak schon gewundert, irgendwas stimmt mit meinem Daddy nicht, der ist ganz komisch. Irgendwie hat er wieder so seine depressive Phase oder was auch immer. Also ich glaube, dass das Isaak auch gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Wir gehen los, aber ich glaube, das war eine richtige Last für den Abraham. Nimm deinen Sohn, den du lieb hast, den Isaak. Und Gott ist sehr genau. Er sagt ihm ganz genau, dass es ganz klar ist. Nimm den Isaak, dein geliebter Sohn. 3-mal wird es definiert, um was es ihm geht. Und er macht es. Und ich finde es stark. Er ist so treu und gehorsam. Und dann kommt der Punkt, wo Abraham so langsam ins Zielgebiet kommt, weil Gott hat ihm einen bestimmten Ort gezeigt, wo er hingehen soll. Und da heißt es, er schaut es sich um und er sagt zu seinen Dienern, hey, bleibt ihr mal zurück. Es ist in Vers 5. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Abraham, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Was erzählst du da? Also wenn das mein Problem gewesen wäre, ich hätte ganz anders geredet. Ich hätte irgendwie gesagt, ey, wir müssen jetzt hier, ich muss, also er nennt es hier, wenn wir angebetet haben. Das passt doch überhaupt nicht. Er ist irgendwie so entspannt in dieser Situation, zumindest wie er es artikuliert, wie er es sagt. Und dann, er sagt noch, wir wollen wieder zu euch zurückkommen. Irgendwie. Also normalerweise, wenn du auf den Berg hochgehst und deinen Sohn opferst, dann kannst du nicht mit ihm wieder zurückkommen. Richtig? Die Gleichung stimmt nicht ganz. Also 2 hoch, 1 runde wäre in dem Fall die richtige. Aber Abraham ist hier anders. Er spricht nicht von Opfer. Er sagt nicht, ich muss mein Opfer bringen, sondern ich will Gott anbeten, ich will ihn ehren. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Auch in dem Moment, wo du herausgefordert bist, wo du vielleicht ein Opfer bringst, behalte dein Herz sauber. Behalte den richtigen Fokus. Für ihn war es Anbetung. Er hat es als Anbetung belassen. Auch wenn es ein harter Preis ist, aber es soll Anbetung sein zu Gott. Versteht ihr den Unterschied? Er hat die Haltung bewahrt. Er hat ein Opfer der Anbetung zu Gott gebracht. Und dann wird plötzlich die Geschichte langsam. Und es wird uns ganz einfach erzählt. In Vers 6. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und beide gingen miteinander. Slow-Motion-Moment in der Bibel. Sie laufen. Isaak, das Holz auf dem Rücken. Abraham, Messer in der Hand. Das Feuer hat man so mit sich rumgetragen, hat er in der anderen Hand. Und sie laufen. Und dann kommt das, was kommen musste. Was sagt jeder Sohn, wenn man zusammen unterwegs ist? Papa, sind wir schon da? Dauert es noch lang? Nee, er hat eine ganz andere Frage. Er überlegt, wo ist eigentlich das Opfer? Was ist los? Ich habe Holz, du hast ein Messer, aber wir wollen doch Gott anbeten, ihm ein Opfer bringen. Und er wusste, das geht eigentlich nur mit einem Opfer. Wir haben keins. Wo ist das Schaf? Du hast irgendwie Fehler gemacht, Papa. Und ich finde es stark. Ja, ich glaube, wir kriegen das gar nicht so auf die Reihe. Ich kriege das auch nicht in unseren Kopf jetzt so rein. Das ist mir klar. Aber stell dir vor, du läufst diesen Weg mit deinem Sohn. Und ich glaube, der Abraham, der hat 3 Tage lang überlegt, wie wird das ausgehen. Aber er war immer noch voller Vertrauen. Wir werden zurückkommen. Ich werde es tun. Und auch jetzt, er sagt seinem Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Opfer ersehen. Gott wird für ein Opfer sorgen. Und sie gingen weiter. Und irgendwann kommt es, wie es kommen muss, als sie an die Stätte ankamen, die Gott ihm gesagt hatte, baute Abraham den Altar auf. Und er macht das Feuerholz hin. Und am Ende kommt es so weit, weil es ist kein Opfer in Sicht. Es gibt kein, es bleibt alles beim Alten. Gott hat gesagt, bring deinen Sohn. Und er geht diesen Schritt. Ich muss sagen, wenn ich das lese, mich tut es tief berühren. Also was für eine Hingabe, was für ein Gehorsam Gott gegenüber. Und ich möchte uns da abholen, wo wir manchmal stehen, in unserem Leben, wo wir ein Opfer bringen müssen. Vielleicht bringst du gerade ein Opfer an Vertrauen, ein Opfer an Hingabe, wo du, es tut weh, es schmerzt, es ist schwierig, die Umstände, aber du gibst es, du bleibst dran, du gibst nicht auf. Alles sieht nach Scheitern aus. Also ich habe mir so vorgestellt, der läuft diesen Berg hoch und jeden Schritt kommt er seinem Versagen, seinem Verlust einen Schritt näher. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube manchmal, wenn es dir richtig schlecht geht, fühlt sich vielleicht auch dein Leben so an. Du läufst und jeder Schritt hast du das Gefühl, es wird schlimmer und schlimmer. Und da möchte ich dich abholen. Hey, Abraham ist uns hier ein Vorbild. Er geht voran und er läuft und er vertraut Gott in jedem Schritt. Wirf deinen Glauben nicht weg, dein Vertrauen. Und für ihn geht es bis zum Äußersten. Es kommt so weit. Am Ende heißt es, er legte seinen Sohn, er band ihn und legte ihn auf das Holz obendrauf. Und dann streckt er die Hand aus, um seinen Sohn zu töten, zu opfern. Aber dazwischen, zwischen diesen, also es ist ein Satz, aber was ist hier wohl passiert? Was hat der Sohn seinem Papa gesagt? Papa, was machst du? Warum? Was sagst du als Papa deinem Sohn, wenn du so etwas tun musst? Wie hat es funktioniert? Hat ihm gesagt, Gott hat es gesagt. Es ist gut. Es ist sehr interessant, der Sohn hat es auch mit sich machen lassen. Also ich als Sohn, ich wäre davon gerannt. Du wahrscheinlich auch. Wir wären abgehauen. Aber er hat es zugelassen. Er hat seinem Papa hier irgendwie vertraut. Uns fehlen die Details. Vielleicht hat er gesagt, weißt du, Gott hat das gesagt. Das ist gut. Das ist Gottes Auftrag. Vielleicht hat er ihm gesagt, weißt du, er wird dich retten, weil ich habe so eine Zusage für dein Leben. Gott hat mir versprochen, dass er durch dich, aus dir wird ein großes Volk werden. Das war so. Gott hat gesagt, Abraham, durch Isaak werde ich deine Familie gründen. Werde ich mein ganzes erwähltes Volk, was heute Israel ist, wird aus deinem Sohn Isaak entstehen. Vielleicht hat er ihm das gesagt. Hey, weißt du was? Das kann doch nicht dein Ende sein. Vielleicht hat er sich gesagt, weißt du, wenn Gott das fordert, dass du stirbst. Aber er hat mir sein Versprechen gegeben. Dann ist es ihm auch möglich, dass er dich wieder ins Leben hineinholt. Ich lasse mich nicht davon ängstigen. Ich gehe den Weg. Vielleicht hat er es gesagt. Ich glaube, dass er Vertrauen hatte und dass er Gott mehr vertraut hat, als was er gesehen hat, was die normalen menschendenklichen Möglichkeiten wären. Vielleicht hat er ihm gesagt, weißt du was, Sohn, vertrau mir. Vielleicht hat er gesagt, vertrau Gott, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht warum. Er hat sicher nicht Römer 8, Vers 28 zitiert. Sicher nicht. Ich glaube, das sind auch Momente im Leben, wo man sowas nicht so leichtfertig einfach so um die Ohren haut. Aber er war gehorsam. Er hat Gott vertraut. Und wie stark, wenn ein Sohn so viel Vertrauen hat, so viel Gehorsam auch seinem Vater gegenüber. Das ist echt ein schönes Bild, aber in schrecklichen Umständen. Und dann, in dem Moment, wo die Hand ausgestreckt ist, spricht Gott. Es ist wichtig, der Auftrag war keine Einbildung, kein Nachttraum, sondern der Auftrag, wo die Geschichte losgeht, ist, Gott persönlich spricht zu Abraham. Und ich glaube, nur deswegen hat er es auch gemacht. Also es war ein ganz klares Reden Gottes. Und jetzt greift Gott ein. Und er sagt ihm, halt, ich habe dein Gehorsam gesehen, ich habe dein Vertrauen gesehen, tu es nicht. Was für eine Dramatik. Oh Mann, ich werde dem nicht gerecht. Ich kriege das nicht hier rein, diese Spannung. Aber ich glaube, wir spüren, hey, was muss das wohl gewesen sein? Und mitten in dieser Situation sagt Gott, halt, es reicht. Ich habe dein Vertrauen gesehen. Hier ist ein Opfer. Hier ist ein Widder, der sich verhangen hat. Opfer das. Abraham, er hat so unerschütterlich geglaubt, so ein Vertrauen gehabt, dass er bereit gewesen wäre, auch diesen Schritt zu gehen. Und mein erster Punkt ist, was wir brauchen, ist ein unerschütterliches Vertrauen gegenüber Gott. Wenn wir krasse Umstände haben, und vielleicht bist du gerade mittendrin, wir brauchen unerschütterlichen Glauben. Und weißt du, wie der gebaut wird? Stück für Stück. Bei Abraham ist es eine Geschichte, also du kannst es dir durchlesen. Es fing an, dass er hat seine Heimat verlassen, er ist Gott nachgefolgt. In verschiedenen Stationen hat er das gelernt, Schritt für Schritt. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, die ganz klein aussieht, aber sei gehorsam, übe Vertrauen. Und es macht dich fähig zu wachsen und stabil zu werden für Herausforderungen, die noch vor dir liegen. Ein unerschütterlicher Glaube. Ich glaube, es ist erstrebenswert, dass wir lernen, nicht nur Glaube zu haben. Jesus, er ist da, er ist Liebe, er ist gut. Sondern wir brauchen einen unerschütterlichen Glauben, der dich nicht umwirft. Und ich möchte dich herausfordern, hey, weißt du was? Bist du so eine Memme wie ich und weinst wegen so einem Schrottlippenstift in deinem Zimmer und in der Küche und was auch immer. Und vielleicht merkst du, hey, eigentlich haut mich alles um. So leicht bin ich dahin hin und her geworfen. Ey, ich möchte dich herausfordern, komm, lass uns doch mal, das kann doch nicht wahr sein, oder? Hey, lass uns doch mal ein bisschen Hornhaut und Panzer und geistliche Muskeln gewinnen. Lass dich nicht unterkriegen, sondern lass uns trainieren, ein unerschütterliches Vertrauen. Ich habe mir sagen lassen, wenn man im Körper, ein Körperteil, kaputt ist, also nee, wenn du Schmerzen hast, dann musst du genau die Muskeln in der entsprechenden Region musst du trainieren. Also manchmal sogar genau auf der anderen Seite, wenn du irgendwie hier Schmerzen hast, dann musst du auch hier trainieren oder beides zusammen. Du machst was, du strapazierst dich, du machst Bewegung, du tust dich auch vielleicht gegen den Schmerz und du übst dich darin. Und so brauchen wir es auch in unserem geistlichen Leben, dass wir uns üben im Vertrauen, das unerschütterlich ist. Abraham ist mir ein Riesenvorbild, weil er war bereit, und das ist mein zweiter Punkt, er war bereit, aufzugeben, was ihm wichtig war. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir manchmal einfach kneifen. Wo wir sagen, okay, Jesus, ich will dir nachfolgen, yeah. Und dann kostet sich aber was, was dir wertvoll ist. Und du kneifst. Ich kneif. Und weißt du was? Wenn wir in solchen Momenten kneifen, werden wir nicht die Wunder Gottes erleben. So einfach. Du fragst dich vielleicht manchmal, warum macht Gott nicht was? Warum hilft er mir nicht? Warum passiert nichts? Weißt du, vielleicht liegt es daran, dass du kneifst. Du gibst nicht das auf, was dir wertvoll ist. Du vertraust nicht Gott, dass er dich versorgt. Und er hat aufgegeben, den Sohn, den er geliebt hat. Hey, also, das ist, glaube ich, das Krasseste, was man aufgeben kann. Ein Mensch, der dir wertvoll ist, den du liebst. Was gibt's Größeres? Reden wir doch nicht über Geld, reden wir nicht über Zeit. Das ist der Kern. Hey, Menschen, die dir nahestehen. Er war bereit. Er hat das richtige Herz gehabt. Der dritte Punkt, die Bereitschaft, die Zukunft aufs Spiel zu setzen, was zu wagen. In seinem Sohn, das ging nicht nur, es war nicht nur sein Sohn, das war auch seine Zukunft, seine Altersversorgung, das war seine Verheißung, das war der Plan Gottes, den er da in der Hand hatte. Gott hat ihm versprochen, ich werde dich zu einem mächtigen Volk machen. Und er hat es aufs Spiel gesetzt. Manchmal kneifen wir, nicht weil es uns wichtig ist, sondern weil es riskant wird. Aber weißt du was, ich möchte dich einladen, hey komm, lass uns doch lernen, Gott zu vertrauen. Ein unerschütterlicher Glaube. Auch wenn uns Dinge wichtig sind. Auch wenn das Risiko dabei ist. Weißt du was? Da, wo ein großes Risiko ist, da gibt es auch einen großen Segen. Und für Abraham war das so ein Abschnitt in seinem Leben. Ich glaube, das war ein Schritt, wo er gelernt hat, wo er gewachsen ist in seinem persönlichen, in seinem Charakter. Das war ein Stück Charakterschule, aber auf High Level. Ich bin froh, dass Gott nicht immer so die ganz großen Keulen auspackt. Und deswegen, vielleicht hast du jetzt Angst und denkst, Hilfe, was predigt hier der Heiko? Was kommt auf mich zu, wenn ich in meine Woche gehe? Manchmal ist es ja so, man hört eine Predigt und genau wenn du dann nach Hause gehst, dann fliegt einem alles um die Ohren. Hey, keine Angst, du bist nicht Abraham. Keine Angst. Sag mal deinem Nachbar, hey, keine Angst. Du bist nicht Abraham. Es sei denn, er heißt Abraham, dann musst du was anderes sagen. Aber weißt du, das, was wir hier sehen, ist ein Stück der Trainings, die geistliche Trainingsschule Gottes. Und ich möchte dich damit hineinnehmen, dass du sie nicht verpasst. Weil wir haben die Chance. Wenn ich der Sohn gewesen wäre, ich hätte meine Füße unter die Arme genommen und wäre davon gelaufen. Ich hätte gesagt, hey, und wie schnell machen wir das in unserem eigenen Leben? Vielleicht das nächste Mal, wenn Herausforderungen kommen, wenn alles um dich rum explodiert, lass uns reinhören. Hey Gott, wo bist du? Was passiert dir gerade? Was ist deine Lektion für mich? Lass uns die Spur bewahren. Abraham er ist echt ein Vater des Glaubens. Er hat unerschütterlich Vertrauen. Er hat Gott auch seine Zukunft anvertraut. Er wusste, hey, er hat alles in der Hand. Und das ist eine tiefe Wahrheit. Gott hat alles in der Hand. Wenn du das sagen kannst, dann brauchst du auch keine Angst mehr haben. Egal, wo es hingeht, brauchst keine Angst haben. Du hast Angst? Vertrau Gott. Gib ihm alles. Vertrau dich ihm an. Wenn du das kannst, dann hast du keine Angst. Und weißt du was? Er hat auch Vertrauen gehabt in die Wunderkraft Gottes. Und dazu möchte ich uns einladen. Hey, lasst uns mehr glauben, dass Gott Wunder tut. Schaut mal, niemand sagt Amen. Das ist der Moment, wo wir Amen sagen sollten. Ich glaube, ich muss meine Stimme anders machen, dass ihr wieder wach werdet. Leute, haben wir einen Gott, der Wunder tut? Hey, das ist wirklich so. Weißt du, anstatt dass wir jammern müssen, anstatt dass wir uns aufregen über unseren Chef, über unsere Umstände, über den Lippenstift am Kühlschrank, warum fangen wir nicht an zu vertrauen, zu beten und zu sagen, es kann doch nicht wahr sein. Gott, mach du ein Wunder. Für Abraham, was hat er sich wohl gedacht? Der hat gesagt, ich werde zurückkommen. Mein Sohn und ich, wir werden zurückkommen. Gott wird es schon machen, weil er hat mir sein Wort gegeben. Und Gott hält sein Wort. Amen. Weißt du was? Du darfst Gott bei seinem Wort nehmen. Die Zusagen, streich sie dir an in der Bibel, markier sie fett, ruf sie in dein Herz hinein und lass Gottes Zusagen durch dein Leben bestimmen im Moment, wo es schwierig ist. Und es wird die ganze Situation verändern. Also wie Abraham, wenn ich den mal im Himmel treffe, werde ich ihn fragen, wie hast du das gemacht? Erklär es mir nochmal. Erzähl mir mal, was habt ihr gesprochen miteinander? Aber eins weiß ich, ich habe keine Lust, ein Leben der Angst zu leben. Ich habe keine Lust, ein Leben aus Unsicherheit zu leben. Also ich will von Abraham lernen. so eine Gewissheit, so einen Mut, was für ein kühner Mann, der einfach so durchgeht und das macht und gehorsam ist, der klaren Kopf behält, der sogar noch vor seinem Sohn irgendwie noch klar denken kann. Ich wäre weinend vor ihm zusammengebrochen und hätte gesagt, Junge, die nächsten 3 Tage wären Horror. Er hat es irgendwie gepackt. Warum? Er hatte keine Angst. Er hat Gott vertraut. Und wenn wir nicht kneifen, wenn wir an Gottes Seite bleiben und auch durch diese Schritte durchgehen und auch durch die kleinen Labello-Explosionen in unserer Küche oder die Herausforderungen auf der Arbeit, wenn du sie richtig angehst, wirst du daran wachsen. Wirst du Wunder erleben. Mein Gott, er kann. Er hält sein Wort. Und das ist unsere Zuversicht. Das ist meine Botschaft für dich heute. Weißt du, egal wo du stehst, geh nach Hause mit dem Wort, mein Gott kann. Fang an, dafür zu beten. Du hast Menschen in deiner Familie, die ungläubig sind? Bet dafür. Mein Gott, er kann. Mein Jesus ist größer als Unglaube. Er kann irgendwas tun. Du hast Schmerzen? Bete dafür. Mein Gott, er kann mich heilen. Dein Kopf ist durcheinander und du weißt nicht, wohin? Vertraue ihm. Bete. Mein Gott kann mir Ruhe und Frieden geben. Ist es nicht eine starke Botschaft? Ich stelle mir vor, den Abraham, der muss solche Muskeln gehabt haben, geistlich, der muss echt eine coole Socke gewesen sein. Also wenn der hätte heute predigen müssen, Mensch, der hätte uns damit reinnehmen können. Und jetzt kommt der Hammer schlechthin. Wisst ihr, wo das alles passiert ist? Dieser Berg ist der Berg Moria. Das ist der Ort. Und das sind 1000 Jahre früher, bevor der Tempel gebaut wurde, spielt das. Aber das ist der gleiche Ort, wo Gott sein Tempel, sein Zuhause bauen ließ, wo er sagte, hier will ich sein. Das ist der gleiche Ort, die gleiche Stadt, wo Gott gesagt hat, weißt du was, ich werde meinen Sohn opfern für dich. Am gleichen Ort. Paar Meter nebendran. Ist der gleiche Ort, wo Jesus wiederkommen wird in den nächsten Jahren und ich glaube, es ist nicht lange, wo er wiederkommen wird, wo er zu uns sich rufen wird. Ist der gleiche Ort, wo er gestorben ist für uns und sich geopfert hat. Ist es nicht genial? Gott hat sich irgendwie gedacht, weißt du was? Ich mach hier mein Drehbuch so, ich führe sie mal hin. Und das ist 1. Mose 22. Also bei mir ist auf Seite 28, hat Gott schon seinen Plan gelegt für die Rettung für dein Leben, für die Hoffnung für unser Leben. Ist es nicht genial? Der Abraham erkannte Gott nur aus dieser Entfernung, aus diesen kurzen Momenten, wo die Stimme Gottes redet. Und dann ist Tage, Wochen, Jahre lang nichts passiert. Aber so musste er leben. Wir haben heute freien Zugang zu Jesus. Du kannst beten. Heute hier, er ist da in diesem Raum, um dir zu begegnen, um dir Mut zuzusprechen. Er macht es durch diese Predigt. Er ruft in dein Leben rein. Schon damals hat sich Gott gedacht, weißt du was, ich schreibe meine Geschichte, ich bringe sie schon jetzt an den Ort. Abraham, bist du bereit, meinen Sohn zu opfern? Er war es. Er hat ein Stück des Herzens Gottes hier gezeigt. Und Gott hat es gemacht, er hat seinen Sohn geopfert für uns, damit wir frei sein können. Amen. Oh, es ist so stark. Jesus, er ist das ultimative Opfer. Und deswegen können wir nach Hause gehen und haben Hoffnung. Gott hat alles für dich gemacht, auch für deine Schwachheit, auch für deine Sünde, auch für deine Not, auch für deine Unfähigkeit, für deine Charakterlosigkeit, für deine Unbeherrschtheit, selbst für deinen Chef, der dich nervt. Er hat alles in seiner Hand. Er hat bezahlt den Preis für uns. Und ich möchte dich einladen, komm, lass uns doch miteinander aufstehen. Lass uns doch vor Gottes Altar kommen. Und vielleicht ist dran heute, dass du was vor Gott bringst, dass du was ablegst bei ihm, was vielleicht viel zu wichtig dir geworden ist, wo du sagst, hey, das ist, ich war es nie bereit aufzugeben, ich will es ganz bewusst Gott hingeben. Da kannst du es heute tun. als ein Schritt des Vertrauens. Einfach zu sagen, Gott, ich gebe das dir ab. Ich halte mich nicht daran fest. Vielleicht hast du eine Not mitgebracht und du zweifelst, ob Gott was tun kann. Dann komm doch heute und bet mit mir. Lass uns gemeinsam zu Gott kommen. Sag, Gott, du kannst. Ich glaube. Mit dem unerschütterlichen Glauben. Mit Vertrauen, was belohnt werden wird. Amen.